Impulse für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Neubel.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 86 unserer Wissensreise. In dieser Folge geht es weiter im Thema Verdauung. Heute widmen wir uns dem Magenkarzinom und den Folgen einer Operation im Fall der Fälle. Ja, zunächst ein paar organisatorische Sachen. Warst du in der schriftlichen Prüfung dabei? Wie lief es für dich? Schreib mir gerne, denn ich bin natürlich ultra neugierig. Und hier gleich ein wichtiger Hinweis vorneweg. Ich musste in den letzten Tagen vielen Menschen Nein sagen, was ich eigentlich nicht so gut kann. Und deshalb liegt es mir auf dem Herzen, das hier jetzt nochmal loszuwerden. Ich appelliere an dich, dich frühzeitig zu melden. Denn es gab einige Menschen, die erst kurz vor der schriftlichen Prüfung oder sogar danach noch wegen Coaching-Terminen angefragt haben. Das ist aus zwei Gründen nicht sinnvoll. Erstens, wenn du dich in deiner gesamten Vorbereitungszeit nur mit der schriftlichen Prüfung befasst, wird es schwierig, in 3 oder 4 Wochen eine vernünftige Basis für die mündliche zu schaffen. Viele Menschen haben ein Problem und aus Erfahrung weiß ich, dass das einfach länger dauert. Es ist ein Prozess, der über mehrere Monate läuft und dann auch am besten verinnerlicht werden kann, bis man soweit ist, um dieses ganze Wissen, was man angehäuft hat, auch strukturiert und auf den Punkt gebracht, präsentieren kann. Zumindest trifft das für die meisten Prüflinge zu. Ja, und zweitens ist leider ja auch meine Zeit begrenzt. Das bedeutet, die Coaches, die längere Zeit mit mir arbeiten, haben dann natürlich auch den Vortritt, wenn es im Terminkalender eng wird. Falls du also mit dem Gedanken spielst, den Weg zu deiner Prüfung mit mir zu gehen, dann melde dich bitte frühzeitig. Wir können dann individuell auf dich anpassen, was du brauchst, und du kannst direkt mit den Strukturen und Hilfestellungen arbeiten, die du in den ersten Stunden von mir bekommst. Du findest auf meiner Homepage www.tanjas-naturheilkunde.com den Terminkalender, auf dem du dir einen kostenlosen Kennenlerntermin aussuchen kannst. Auch alle anderen Infos und ein Video, wie die Vorbereitung aussehen könnte, findest du dort. Also, es ist nie zu früh, aber leider schon manchmal zu spät. Hilf mir also und lass mich nicht so oft Nein sagen müssen, dann würde ich mich viel besser fühlen. Ja, und danke, dass ich das loswerden durfte. Nächster Punkt, Meditrix. Der Code für Meditrix ist dauerhaft gültig. Du als Wissensreise-Zuhörer bekommst mit dem Coupon Wissensreise, alles kleingeschrieben, 20% bei Meditrix und die Wissensreise profitiert auch davon. Falls du zwischendurch visuelle Unterstützung und Merkhilfen brauchst, könntest du also wunderbar den Podcast mit Meditrix kombinieren. Und falls du nicht selber suchen möchtest, dann setze ich den Link auch in die Shownotes. Du kennst Meditrix noch nicht? Dann hör mal in Folge 82 rein, da erkläre ich ein wenig mehr. Oder du schaust auf deren Seite ein paar Demo-Videos an. So, und natürlich noch ein Riesendank an die neuen Wissensreise-Community-Mitglieder. Claudia, Christina, Alexander, Markus, Niki, Nadine, Daniela, Nicole, Marina, Annika, Sabine und noch eine Claudia. Herzlich willkommen auf unserem Schiff und ganz großen Dank für eure Unterstützung. Vielleicht lerne ich die eine oder den anderen ja auch beim nächsten Dienstagstreffen kennen. Gut, kommen wir zum Eingemachten und starten mit unserer Kurzwiederholung. Welche beiden Ulki kennst du im Bereich des Magens? Das Magengeschwür, auch Ulcus ventriculus genannt, und das 12-Fingerdarmgeschwür, das Ulcus duodeni. Was ist ein Ulcus? Es handelt sich um ein Geschwür, also einen Wanddefekt, bei den beiden genannten im Bereich des Magens oder eben des Dünndarms. Es gibt aber auch andere Ulki, kleiner Querdenker. Kennst du denn schon andere Ulki? Genau, das Ulcus cruris venosum und das Ulcus cruris arteriosum. Aber die stehen auf einem anderen Zettel. Was ist der Unterschied von einem Ulcus zu einer Gastritis? Bei der Gastritis ist ein größerer Bereich betroffen, aber nur die Schleimhaut. Beim Ulkus ist es ein begrenzter Bereich, so circa 0,5 bis 2 cm Durchmesser. Dafür sind aber mehr Schichten betroffen. Es kann über die Submucosa hinaus bis in die Muscularis reichen. Wie kommt es zu einem gastroduodenalen Ulkus? Eine wichtige Ursache ist die Besiedelung mit Helicobacter pylori. Die zweitwichtigste Ursache sind Medikamente, die zu einem Missverhältnis von Säure und den schützenden Substanzen führen. Auch Stress kann zu einem Ulkus führen, zum Beispiel durch die erhöhte Cortisolproduktion. Weitere Faktoren können Rauchen und Alkohol sein. Welche Medikamentenkombination ist besonders kritisch für ein Ulkus? Die Kombination aus NSAR, wie zum Beispiel ASS, Diclofenac oder Ibuprofen, und Glukokortikoiden. Was ist typisch für die Schmerzen beim Magenulkus? Der Schmerz zeigt sich vor allem im epigastrischen Bereich, innerhalb der Mittellinie oder linksseitig. Und er entsteht oft direkt bei Nahrungsaufnahme. Und wie ist es beim Ulcus duodeni? Hier ist es typisch, dass es zum Nüchternschmerz kommt, insbesondere auch nachts. Aufgrund der Lage tritt der Schmerz hier aber etwas rechts der Mittellinie auf. Was sind Komplikationen eines Ulkus? Es kann zum Durchbruch kommen, also zur Ulkusperforation, welche natürlich einen Notfall darstellt. Eine weitere Komplikation des Magenulkus ist die Entartung und dadurch eine Entstehung eines Magenkarzinoms. Woran denkst du bei einem Säugling, der schwallartiges Erbrechen zeigt? Genau, an die Pylorusstenose. Was ist das? Bei der Pylorusstenose hypertrophiert der Magenausgangssphinkter und krampft. Dadurch ist der Durchgang zum Dünndarm verengt. Welche Komplikationen ergeben sich daraus? Es kommt zu Gedeihstörungen mit Gewichtsverlust und die Gefahr einer Exsikkose droht. Wie könntest du die Pylorusstenose erkennen? Erste wichtige Hinweise liefert bereits die Anamnese, zum Beispiel das schwallartige Erbrechen, der Gewichtsverlust und die Pseudoobstipation. Außerdem könnte die Palpation einen Hinweis liefern, denn oft kann man den Pylorus so olivenartig im rechten Oberbauch palpieren. Manchmal sieht man auch die Kontraktionswellen, die von der verstärkten Magenperistaltik ausgehen. Und wie kann den kleinen Patienten geholfen werden? Meist wird ein minimalinvasiver Eingriff vorgenommen, bei dem der Ringmuskel vorsichtig durchtrennt wird. Und danach stehen die Chancen auf eine schnelle Heilung sehr gut. Ja, sehr gut. Wir haben die Wiederholung geschafft und damit können wir uns einem neuen Thema widmen. Heute geht es um eine maligne Erkrankung des Magens, nämlich um das Magenkarzinom. Zunächst einige Fakten dazu. Wie der Name bereits verrät, handelt es sich beim Magenkarzinom um eine maligne Erkrankung des Magens. Dabei können mehrere Strukturen betroffen sein, zum Beispiel das Drüsengewebe oder auch das Plattenepithel. Während die Inzidenz in Westeuropa und den USA abnimmt, sind Teile Südamerikas und Asiens stärker betroffen. In Deutschland steht das Magenkarzinom, je nach der Quelle, in die du schaust, so ungefähr an 9. oder 10. Stelle der malignen Erkrankungen im Erwachsenenalter. Der Häufigkeitsgipfel liegt circa bei 70 bis 75 Jahren. Was sind die Risikofaktoren oder Ursachen? Wenn wir von einem Karzinom sprechen, haben wir in den meisten Fällen keine Ursachen. Aber natürlich gibt es Risikofaktoren. Einige davon kennst du schon. Drück doch mal auf Pause und zähl auf, was du schon weißt. Aus unserem bisherigen Wissensschatz wären zu nennen die Typ-B-Gastritis. Mit welchem Übeltäter? Genau, Helicobacter pylori. Dann haben wir noch die Typ-A-Gastritis, also die, bei der Antikörper die Belegzellen des Magens zerstören. Auch das Ulcus ventriculi stellt einen Risikofaktor für eine Entartung dar. Muss einem Menschen ein Teil des Magens entfernt werden, das nennt man Magenteilresektion, ist auch dieser Mensch mehr gefährdet, am übrig gebliebenen Teil ein Magenkarzinom zu bekommen. Wie im Darm gibt es auch im Magen Polypen, also Schleimhautvermehrung, die das Risiko für ein Karzinom erhöhen. Außerdem spielen genetische Faktoren eine Rolle und die Blutgruppe. Ja, du hast richtig gehört. Menschen mit der Blutgruppe A scheinen ein erhöhtes Risiko für Magenkarzinome zu haben. Ja, und von außen zugeführt stellen die bekannten Noxen Alkohol und Nikotin eine Gefahr dar. Auch ein hoher Nitritgehalt in der Ernährung steht im Verdacht. Das ist vor allem bei gesalzenen und geräucherten Speisen der Fall. Schauen wir uns mal das Wachstum und die Streuung an. Am Ort des Geschehens selbst wächst das Karzinom infiltrierend in die angrenzenden Strukturen und kann so dann über das Bauchfell auch in andere Bauchorgane streuen. Das Magenkarzinom ist ein schnell metastasierendes Karzinom, das heißt, es metastasiert relativ früh, insbesondere in die regionären Lymphknoten, die sich an der kleinen und großen Kurvatur befinden. Und durch die lymphogene Streuung gibt es hier eine Besonderheit, nämlich die Virchodrüse oder schöner gesagt die Vircholymphknoten, die vergrößert sind. Was die Virchodrüse ist? So heißen die supraklavikulären Lymphknoten in der linken Schlüsselbeingrube. Sie sind die letzte Drainagestation des Ductus thoracicus, also des Milchbrustgangs, bevor er in den linken Venenwinkel einmündet. Tast- oder auch sichtbare Vircholymphknoten treten häufig bei lymphogen metastasierenden gastrointestinalen Karzinomen auf, so eben insbesondere beim Magenkarzinom. Bei der hämatogenen Streuung, also über den Blutweg, ist häufig die Leber betroffen. Außerdem die Lunge, Knochen und das ZNS. Es gibt hier noch eine Besonderheit, nämlich die sogenannten Abtropfmetastasen. Der genaue Mechanismus hier ist noch nicht geklärt, aber das Magenkarzinom kann zu Metastasen in den Ovarien führen oder auch im Douglasraum. Man nennt dieses Phänomen, also wenn die Ovarien betroffen sind, auch Krukenberg-Tumor. Dann hast du es einmal gehört. Ja, was sind die Symptome bei einem Magenkarzinom? Typischerweise gibt es keine Frühsymptome beim Magenkarzinom. Es könnte nur sein, dass der Patient vielleicht ein gewisses Unbehagen im epigastrischen Bereich bemerkt. Später können hier dann Schmerzen entstehen, auch Übelkeit und eine Abneigung gegen Fleisch werden häufig berichtet. Außerdem vielleicht Völlegefühl und Nüchternschmerz. Falls es zu Blutungen kommt, könnten kaffeesatzähnliches Erbrechen oder auch ein Teerstuhl auffällig sein. Das kennst du schon, wenn Blut mit der Magensäure in Verbindung kommt, dann macht es eben diese Erscheinungen. Allgemein kommt es zu Gewichtsabnahme und zu einer Eisenmangelanämie. Wie sieht die Diagnose aus? Im Labor könnte die Eisenmangelanämie auffallen. Es gibt auch Tumormarker, die werden aber insbesondere für die Verlaufskontrolle verwendet. Wichtig ist in der Diagnostik natürlich eine Magenspiegelung mit verschiedenen Biopsien. Durch zusätzliche Ultraschalluntersuchungen und eventuell auch CT kann die Ausbreitung und die benachbarten Lymphknoten beurteilt werden. Wie sieht die Therapie aus? Die Therapie der Wahl besteht in einer Operation, wenn es aufgrund der Metastasen noch nicht zu spät ist. Eventuell muss der Tumor im Vorfeld auch durch eine Chemotherapie verkleinert werden, um die OP überhaupt zu ermöglichen. Und da eine solche Magen-OP eben nicht so komplikationslos ist, schauen wir uns mal einige Komplikationen an. Denn beispielsweise das Dumping-Syndrom ist schon mehrfach in den Prüfungen vorgekommen. Wir werden hier also nicht alle Komplikationen durchgehen. Es gibt auch noch verschiedene Arten des sogenannten Schlingensyndroms. Das, denke ich, aber geht einfach zu weit für uns. Aber wie gesagt, Dumping ist wichtig, deshalb schauen wir da mal rein. Also, was passiert, wenn Teile des Magens oder gar der ganze Magen entfernt werden müssen. Es gibt verschiedene Operationsverfahren, die Tiefe brauchen wir jetzt da nicht, aber du kannst dir vorstellen, dass letztlich die Funktionen des Magens einfach nicht mehr ausgeführt werden. So gibt es zum Beispiel keinen Magenverschluss mehr, also der Pylorus fehlt oder funktioniert nicht mehr. Und auch das Zwischenspeichern des Nahrungsbreis und der Verdauungsteil im Magen funktioniert nicht mehr. Häufig muss auch der Dünndarm in die OP mit einbezogen werden, zum Beispiel indem er hochgezogen wird oder angenäht wird. Und deshalb können auch die Verdauungsfunktionen des Dünndarms sich verschlechtern. Außerdem, das hast du vorhin schon gehört, ist die Gefahr einer weiteren Entartung oder auch eines Dünndarmulkus erhöht. Ja, was bedeutet das jetzt? Die Menschen können nach einer Magen-OP, also einer Teilresektion oder auch Resektion, ein sogenanntes Dumping-Syndrom entwickeln. Die Ursache dafür liegt in der fehlenden Zerkleinerung und auch der fehlenden Zwischenspeicherung des Nahrungsbreis und in der schnelleren Weitergabe. Also der Pylorus gibt ja normalerweise kleine Stücke des Nahrungsbreis weiter, oder Stücke ist eigentlich nicht richtig gesagt, denn es ist ja schon ein Brei und keine Stücke mehr. Und jetzt ist es eben nicht wirklich ein Brei, es sind wirklich Stücke und die werden sehr schnell in großen Portionen einfach weitergegeben, weil es ist ja nichts mehr da, was speichert. So kann es zu einem Frühdumping oder auch einem Spätdumping-Syndrom kommen. Das Frühdumping-Syndrom entsteht, wie der Name schon suggeriert, relativ früh nach Nahrungsaufnahme, ungefähr nach 20 Minuten. Stell dir mal nochmal kurz die physiologische Verdauung vor. Der Mensch isst eine Mahlzeit, welche durch den Mund vorzerkleinert wird, über den Ösophagus im Magen landet. Dort wird dieser Speisebrei noch mehr angefeuchtet, die ganzen Sekrete gehen da rein, er wird peristaltisch zerkleinert, enzymatisch zerkleinert und über mehrere Stunden hinweg werden kleine Mengen portionsweise in den Dünndarm gegeben, wo sich dann die Sekrete und Enzyme aus Galle, Pankreas und Dünndarm Stück für Stück darum kümmern können. Das war das Physiologische. Wenn wir jetzt aber diese Zwischenstation Magen rausnehmen, dann gelangt die Nahrung im Prinzip direkt aus dem Mund über den Ösophagus in den Dünndarm. Das bedeutet, wofür das Verdauungssystem sonst Stunden Zeit hat, hat es jetzt nur noch vielleicht einige Minuten Zeit. Die viele Nahrung, die jetzt direkt im Dünndarm landet, ist hyperosmolar. Das bedeutet, sie zieht Wasser an, weil sie im Magen eben nicht vorbereitet wurde. Es gelangt also viel Flüssigkeit in den Dünndarm. Das kann zu einem Druckgefühl, Übelkeit und auch zu Durchfall führen, aber eben auch zu dramatischeren Folgen. Denn zum einen muss die Flüssigkeit ja irgendwo herkommen. Nur woher? Genau, am einfachsten ist es doch, wenn die Flüssigkeit einfach nicht mehr in die Gefäße zurückgegeben wird. Das heißt, letztlich fehlt die Flüssigkeit in den Gefäßen. Und was passiert dann? Genau, es kommt zum Blutdruckabfall bis hin zum hypovolämischen Schock. Und die zweite Folge ist, dass der Dünndarm so stark gedehnt wird, dass der Vagus gereizt wird. Und hierdurch wird dann die Symptomatik des Blutdruckabfalls noch weiter verstärkt. Das Frühdumping-Syndrom kann also wirklich zu einer lebensbedrohlichen Komplikation werden. Genauso das Spätdumping-Syndrom. Hier kommt es ungefähr nach 2 bis 3 Stunden nach dem Essen zu Komplikationen. Und das, was hier im Vordergrund steht, ist die Glucose. Dadurch, dass die Portionierung durch den Pylorus fehlt, gelangt jetzt viel Glucose auf einmal in den Dünndarm. Sie wird schnell resorbiert und es kommt zur Hyperglykämie. Was macht das Pankreas? Es wird natürlich viel Insulin freisetzen. Dann kommt es zur Hypoglykämie. Das bedeutet, der Patient zeigt Kaltschweißigkeit, Übelkeit bis hin zum Schock. Ja, was kann man tun, um diese Komplikationen zu mildern? Es gibt einige Tipps. Natürlich sollten Eisen und Vitamin B12 substituiert werden, denn auch die Aufnahme von Eisen und Vitamin B12 ist durch den fehlenden Teil des Magens natürlich enorm eingeschränkt oder fehlt komplett, je nachdem. Die Patienten sollten außerdem kleine Mahlzeiten zu sich nehmen und die Mahlzeiten sollten eher langkettige Kohlenhydrate beinhalten, also keine schnell resorbierbaren oder nur ganz wenig, damit man eben dem Dumping-Syndrom vorbeugen kann. Außerdem kann es helfen, sich nach den Mahlzeiten hinzulegen, vielleicht 30 Minuten bis zu 60 Minuten, da die Nahrung dann einfach nicht so schnell durchrutscht. Wie sieht die Prognose aus? Das Magenkarzinom hat, wie auch die anderen abdominellen Karzinome, eher eine schlechte Prognose. Nur im absoluten Frühstadium beträgt die 5 Jahre Überlebensrate ungefähr 90%. Meistens erfolgt die Diagnosestellung aber leider erst so spät, dass einfach so viele Metastasen da sind, dass eine Therapie nicht mehr möglich ist. Im Durchschnitt beträgt die 5 Jahre Überlebensrate 30%. Gut, das war ganz schön schwere Kost für heute, aber auch die bösartigen Erkrankungen müssen wir uns leider anschauen. Deshalb freue ich mich umso mehr, dass du bis hierhin durchgehalten hast. Ich freue mich natürlich wie immer über E-Mails, Nachrichten, wenn du den Podcast weiterempfehlst. Ich kriege immer ganz viele tolle Kommentare. Folg mir auch gerne auf Insta und YouTube oder buch dir, wie oben schon gesagt, gerne ein kostenloses Kennenlerngespräch. Denk auch an den Meditrix-Coupon, falls das was für dich ist. Und nun wünsche ich dir frohe Ostern, wobei du hörst es nach Ostern. Bei mir ist gerade Karsamstag. Und ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Wiederholen und Lernen und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.
Das war eine Etappe auf der Wissensreise für angehende Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker. Der Lernpodcast von und mit Tanja Leubel.